haben wir dann letztes Mal gelesen.
Also wir sind gerade bei der Portaliersuche, das ist die 44. Lehrrede. Da handelt es sich um ein Gespräch zwischen dem Buddha und dem Haushälter namens Portalier und beginnt damit, dass der Buddha spricht den Portalier mit Haushälter an und der Portalier ist halt, dem gefällt das eben gar nicht, ist nicht sehr glücklich darüber, weil sich der Meinung ist, dass er kein Haushälter ist. Und sagt er dem Buddha auch, dass er das nicht sehr passend findet. Auch Buddha meint, er hat eigentlich die Merkmale des Haushalters und warum er das eben nicht der Meinung ist, sagt er, dass er seinen ganzen Besitz und alles aufgegeben hätte, inklusive seiner Geschäftigkeiten. Also er arbeitete nicht mehr und hat alles an seine Kinder vererbt und darum wäre er kein Haushälter mehr. Daraufhin erklärt ihm der Buddha eben unter den Edlen versteht man eigentlich etwas anderes darunter. Also dass man das Aufgeben, das bedeutet in dem Sinn, dass man nicht nur das Materielle aufgibt, sondern wieder eben die Hindernisse wie Töten, Stehlen, Gier, gehässige Rede, Zorn und Überheblichkeit, dass es eben darum geht, diese Hindernisse zu überwinden und nicht nur das Materielle, sondern diese Art Geistesgifte zu überwinden. Und wir haben jetzt auch letztes Mal darüber gesprochen, wie das gemeint ist, also wie man das eben macht. Da geht es eben um Sittlichkeit, dass man, wie man sagt, guter gestützt auf zum Beispiel wahrhafte Rede, falsche Rede zu überwinden. Also ist es so gemeint, dass jetzt im Vergleich zur Moral, wenn man eine Vorschrift hat oder eine Regel, an die man sich hält, dass das etwas ist, was man in sich selber entwickelt, indem man eben den Dhamma zwar hört und von außen zwar aufnimmt, aber durch Kontemplieren entsteht dann Wissen und Weisheit und daus entsteht, das baut sich das halt auch im Herzen auf, dass man von sich aus schon erkennt, was ist eben heiser und nicht heiser und dass ich diese Dinge einfach von mir aus nicht tue. Also man entwickelt eben Scham und Scheu und deswegen tut man eben diese Dinge nicht. Und erst wenn man diese Dinge, also diese geistigen Gifte losgelassen hat, dann ist man eigentlich kein Haushälter mehr. Ja, also das war auch ein schöner Vergleich, beziehungsweise das in Frage gestellt, wozu ist Sittlichkeit und Moral da? Moral ist dafür, Ordnung in der Gesellschaft zu schaffen und Sittlichkeit und Ordnung im Herzen zu schaffen. Das heißt, das ist etwas, was wirklich von innen kommt und nicht außerhalb von uns. Dann haben wir eben weitergelesen, wie eben da wollte der Portalier eben mehr darüber wissen und da erklärte ihm der Vergleich zum Beispiel die Sinnesvergnügen. Also wie macht man das eigentlich, dass man diese Hindernisse überwindet, indem man die Sinnesvergnügen überwindet und das vergleicht ihn mit einem Hund und einem Stück Knochen, wo kein Fleisch mehr drauf ist. Der kaut zwar herum und genießt es, aber es ist eigentlich nichts wirklich da und gibt ihm nichts mehr. Und so ungefähr ist das mit den Sinnesvergnügen, dass man in dem Moment glaubt, das ist etwas Gutes, hat aber ein Karma zur Folge, was eben meistens nicht gut ist. Und ja, da sind wir dann ungefähr stehen geblieben.
Ja.
Also das mit den Geiern, oder vergleicht das dann auch mit den Geiern, und kriege und dann habe ich die um mein Fleisch streiten und daran dieses Fleisch kämpfen. Das ist eigentlich da, wo wir dann aufgehört haben. Also dass man auch da sich Leid zufügt, gegenseitig.
Ja, hier. erklärt der Buddha, dass der Mensch eigentlich frei sein soll von Unheilsamen oder Papakamma. Papakamma ist, dass sich dann Punyakamma und Papakamma, verdienstvolle Tätigkeit soll man tun. Papa ist der Gegenteil von verdienstvolle Tätigkeiten. Wie heißt das? Papa.
Schlechte.
Ja, schlechte Dinge, ja. Schlechte Dinge. Punya ist verdienstvolle Dinge. Und Gegenteil von Verdienst, ja. Und soll man vermeiden. Und dann haben wir auch jetzt gehört, dass ist dann, warum soll man das nicht tun? Es gibt ein Wort, das sagt dann, Hiriotappa verwendet das. Hiriotappa entwickeln. Charm, Gefühl und Joy. Wie kann man das verstehen? Charm, Gefühl und Joy.
Naja, dass man da eigentlich einen Widerwillen eigentlich hat gegen Dinge, die unheilsam sind, wenn man die Folgen kennt.
Was seid ihr? Ich habe Schamgefühl, dir so etwas zu machen. Also Scheu. Was bedeutet das eigentlich?
Dass man sich geniert, wenn man was macht, was man nicht für richtig hält. Also das ist so bei sich selber. Und die Scheu, dass man sich überlegt, was würden solche, also es würden die Edlen, die das einhalten, dazu sagen, wenn sie wüssten, dass ich das mache. Also das Innere und Äußere praktisch.
Das ist Schamgefühl.
Scham und Scheu wäre dann die Scheu entwickeln, wenn man weiß, jemand würde das anschauen von außen. Das wäre dann die Scheu, also Scheu vor Tun, ich mache das nicht, ich schrecke zurück davor.
Ja, und das auch ganz besonders ist in Kamma und Kammapala. Ich kenne der Kamma und Kammapala, dass ich habe Angst, nicht Angst, sondern das kann so, und wenn etwas kommt, kann der Wirkung so sein. Mhm. Deshalb vermeide ich das. Ganz besonders hier diese Kamma und Kammapala. Ja. Kamma und Kammapala. Deshalb tue ich das nicht. Ja? Und andere ist das so, Schamgefühl ist so, das hängt von der geistigen Verbindung mit Dhamma oder mit drei Juwelen. Schamgefühl entsteht. Ja? Ich schäme mich. Zum Beispiel, wenn jemand erkannt hat, dass er oder sie diese gewisse Verbindung mit Dhamma hat. Und so etwas zu machen, ich schäme mich, weil ich in mir gibt eine neue Identität mit Dhamma. Das heißt, deshalb, ich schäme mich. Ja. Dass diese Schamgefühl und Scheu zu entstehen soll, schon gewisse Saddha und Panya haben. Ohne Saddha, ohne Panya entsteht kein Schamgefühl und Scheu. Saddha ist das die Verbindung mit drei Juwelen. Ja, ich habe eine neue Identität mit Upasak oder Upasika oder Bhikkhu und Bhikkhuni. Diese neue Identität erzeugt in mir das Hiriotappa. Ja. Wenn wir diese Saddha und Panya nicht haben, dann die Menschen haben kein Charmgefühl oder keine Scheu. Wenn jemand wirklich Kamma und Kammapala nicht glaubt, ja, ist es egal, was da passiert. Ja. Und das ist so, diesen zwei göttlichen Eigenschaften zu erwecken, menschlichen Herzen zu entstehen, die Saddha und Panya ist so wichtig. Ja. Und deshalb ist der Buddha sagt, wenn jemand wirklich Saddhanusari und Dhammanusari, und sie werden nie das wieder schlechte Wiedergeburt, weil sie dadurch das Schamgefühl und Scheu, das heißt Hiriotappa erwecken, tun sie nicht etwas Schlechtes. Das heißt, versteht was ich meine? Das ist die Saddhanusari, Dhammanusari. nach der Saddha lebt, nach der Dhamma lebt, diese Menschen haben das Hiriyottapa. Und deshalb tun sie nicht etwas Schlechtes. Und das der Wirkung ist keine schlechte Wiedergeburt. Ja? So geht das in dieser Verbindung. Und wenn jemand aber keine Verbindung hat mit der Buddha Dhamma Sangha, ja, ist nicht, dieser Begriff ist Buddha Dhamma Sangha, ist nicht irgendein religiöser Begriff, Wirklichkeit. Buddha Dhamma Sangha. Das heißt, ja, das heißt der Buddhisten, der Anhänger von Buddha, das heißt nicht. Das heißt, Buddha Dhamma Sangha heißt, wenn jemand wirklich erkannt hat, dass ich ein edler Mensch werden kann. Ich kann edler Mensch werden. Das heißt eine Verbindung mit Buddha. Es ist nicht irgendwie außen Anhänger werden von Buddha. Das ist nicht. Das kann auch sein, aber es ist nicht der Wichtigste. Wichtig ist innere Verbindung mit den Arya Pugala. Ja. Das heißt, in mir sehe ich einen edlen Mensch. Das heißt, ich habe eine Verbindung mit Buddha. Ja. Und wenn jemand das nicht glaubt, das glaube ich nicht, dass es erleuchtet werden kann, dann ist das schwer für die Menschen. Ja. Saddha zu erwecken. Und deshalb, jeder soll einmal denken, ich bin fähig, erleuchtet zu werden. Das bedeutet nicht, dass ich von Anfang an mit diesen Gedanken als edler Mensch oder Arya Pugala werde. Das werde ich nicht. Und deshalb ist Buddha, diese Erinnerung, diese Aufmerksam machen, hat der Mutter einmal den Buddha gemacht. Ja. Der Mutter und der Sohn hat eine Reise gemacht mit dem Schiff. Das Schiff ist kaputt geworden und unterwegs. Und dann der Sohn hat dann so, die Wellen waren so stark, aber trotzdem hat er kräftig mit seiner Mutter in den Schultern tragen und gebracht ans Ufer. Ja. Und dann der Mutter sagt dem Sohn, oh, so, so toll, was du getan hast. Du wirst irgendein Buddha. Diesem Wort hat der Herr berührt. Er hat gesagt, oh, meine Mutter sagt, dass sie ein Buddha werden soll. Und diesen Tag hat er angefangen, diese Kräfte zu erwecken. Das war diese Geschichte der Wirklichkeit. Das war viele, viele, viele Jahre, das hat er gemacht. Und dann hat er angefangen, und dann, wenn dann meine Mutter sagt, dass ich irgendein Buddha werden soll, was für Dinge soll ich tun? Und so hat er angefangen, das Siddhartha, der Buddha, der zukünftige Buddha, ja, damals. Und dann ist das, so ist langsam, die Geschichte sagt auch, ist eine allmähliche, langsame Entwicklung ist das. Ist nicht eine einfach so alles einmal, so wie der Blumenregnen, alles reingekommen, alles ist geblüht. Das nicht. Es war so viele Gut und Schlechten. Ja. Immer das gearbeitet. Ja. Und das langsam, Stück für Stück, das erweckt und entwickelt. Und dann hat er gesagt, was soll er tun? Parami, Dana, Sila, diese 10 Paramitas, ja. Und dann hat er gesagt, okay, ich muss das tun, ja. Aber das war nicht so einfach wie ihn. Ja. In verschiedenen Situationen hat er das gedacht, okay, ich mache das jetzt, ja. Und so hat er, was soll ich wirklich schenken? Körperlich muss ich so viele Dinge schenken. Was? Von Kopfhaare bis zu Nägeln, der Füßen, ja, das alles muss ich schenken. Und dann hat er alles getan. Alles getan. Nun sagte einmal der Buddha, so viel Fleisch habe ich geschenkt. Das ist das Wirklichkeit der Erde ist nicht dieser Säulen, ja, weißt du, diese Erde. Ist nicht genug das Vergleichen, das ist dieser. Ich habe so viel Blut geschenkt. Das kann nicht mit dem Wasser des Ozeans zu vergleichen. So viel habe ich. Ich habe so viele Augen geschenkt. Das kann nicht vergleichen mit den Sternen, dem Himmel. Ja, so sagt der Buddha, so viel habe ich geschenkt. Ja. Und ich sage, so lange habe ich das alles getan. Und so ist eine langsame Entwicklung. Und langsam alles das tun. Ja. Und dafür, dass das eben das, diese langsame Entwicklung, für diese langsame Entwicklung ist dieser Hiriotapism notwendig. Das Schamgefühl und so weiter. Das ist gleichzeitig Entwicklung. Ja. Dann ist das diese Entwicklung diesen zwei Eigenschaften und gleich ist Entwicklung der Heilsamen. Das, beides ist parallel. Weißt du? So viel habe ich Schamgefühl und so. So viel mache ich dann heilsame Dinge. Ja? Das, so geht das beide balanciert. Wenn kein Scham, kein Zeug, gibt es weniger oder weniger, manchmal, gar keine heilsame Dinge. Ja? Gar nicht. Ja? Und so geht das weiter und weiter und weiter. Und so ist eigentlich schon so viele Dana Parami, der Freigebigkeit geübt. Sila, Sittlichkeit geübt. So viele Dinge hat er gemacht. Ja? Und deshalb habe ich es gesagt einmal. So ähnlich ist eigentlich, wie der Bodhisattva im Samsara so viele Dinge getan hat. Das macht eine Kuh eigentlich zur heutigen Welt. Kuh schenkt alles, sie weiß aber nichts. Und Augen schenkt sie. Als Haut, Fleisch, Knochen und Blut, Milch, alle möglichen Dinge schenkt sie. Sie weiß aber nichts, was sie wirklich tut. Vielleicht weiß sie das. Am Ende, sie gibt auch sein Leben, schenkt sie auch. Für Fleisch. Für mich ist, sie sind eigentlich zukünftige Buddhas. Wenn wir dieses Fleisch essen, dann essen wir das ja eigentlich das Fleisch von den zukünftigen Buddhas. Ja? Das ist für mich ist so ähnlich, was sie tut, eine Kuh. So viel gibt, sie weiß das nicht. Ja? Ich beobachte immer so. Weiß sie, was sie schenkt? So viel. So viel. Kein Tier schenkt so viel wie eine Kuh. Wirklichkeit. Alles schenkt. Ich habe immer gedacht, der Bodhisattva hat auch so viel getan, wie eine Kuh eigentlich damals. Ja? Der ganze Körper schenkt sich das auch. Ja. Alles nimmt das, sogar diese Hufen. Ja? Das gibt auch für den etwas. Ja? Alles schenkt sie. Ja? Vielleicht denkt sie, ich werde irgendein Buddha. Oder ich habe gedacht, wenn sie das nicht denkt, ich wünsche ihr, ja, dass sie das zukünftige Buddha werden soll. Ja. Ist das, ich habe auch, dass diese Idee entstanden, warum habe ich, jemand hat mich gefragt, warum ist die Kuh in Indien heilig? Ich habe nachgedacht, warum ist das wirklich? Und mein Geist, mein Herz sagt mir, deshalb. Das ein nach andere. Gib mir das Antwort. Jetzt, wenn jemand mich fragt, meine Antwort ist dieses. Ja, warum ist eine Kuh in Indien heilig? Ich sage, Kuh ist nicht nur in Indien heilig, die ganze Welt ist heilig. Ja. Und ihr sollt schon achten, das ist diese. Ja. Ich meine, ich sage, es ist ein bisschen blöd, wenn ich sage, aber sie schenkt das, ja. Die Leute nehmen das. Was soll ich machen? Ja, es ist bewusst oder unbewusst, macht sie das. Ja, sie gibt eine Möglichkeit, ein zukünftiger Buddha zu werden. Es muss nicht unbedingt richtig sein, aber ich habe so gedacht. Und ich habe mit einem Mönch gesprochen. Er hat gesagt, so etwas findet im Text nicht, aber du hast ein tolles Gedacht. Hat er mir gesagt. Etwas toll, das ist so schön, was du gedacht hast. Und so ist diesem, was wir gesprochen haben, Schamgefühl und Scheu, ist sehr, sehr notwendig für die Menschen, ganz, ganz wichtig für die Menschen. Ja. Wenn die Welt, in der Gesellschaft, der Familie, überall, ja, wenn diese zwei Eigenschaften weniger werden, dann ist Chaos. Chaos. Entsteht kein Frieden. Sagt der Bruder, Schamgefühl und Scheu ist eigentlich Voraussetzung, Frieden zu schaffen. Ja? Es ist das sehr wichtig. dann ist das Unfrieden, das Herz ist nicht ruhig, ja. Ja, ja, was sollte
ich? Ich wollte nur sagen, es funktioniert ja eben nur, wenn es von innen aus entsteht, durch die eigene Erkenntnis.
Ja.
Weil sonst wäre es nur wieder ein Gebot oder ein Verbot.
Ja.
Das ist ein großer Unterschied.
Ja.
Da kann man von selbst aus Wissen sagen, na, das mache ich nicht.
Naja,
das ist genau weiß.
Ja, das habe ich mir letztes Mal gesprochen. Weißt du, dafür genau weiß, dafür brauchst du von außen Unterstützung. Genau so wissen, brauchen ja äußere Unterstützung. Sonst kannst du nicht. Wissen kommt nicht von außen. Wissen kommt nicht außen. Aber Wissen, Weisheit zu erwecken, braucht die Information von außen. Ja. Und Wissen und Weisheit entsteht in ihnen. Aber wir brauchen die Unterstützung. Deshalb ist der Buddha damals so wichtig für uns. Der innere Weisheit. Wir haben schon diese Wissen und Weisheit. Jeder. Ganzer Welt. Jeder Mensch hat das Wissen und Weisheit. Einzige ist, sie kriegen keine richtige Unterstützung von außen, das zu aktivieren. Ja. Und vielleicht kriegen sie von außen etwas, aber es ist nicht so aktiv. Nicht richtige Richtung zu aktivieren. Die falsche Richtung. Ja. Und deshalb ist das sehr wichtig, dass wir von außen der Buddha da mal das Unterstützung kriegen. Ja. Deshalb sind diese Lehrreden drüber lesen. Ja. Das ist auch eine äußere Unterstützung. Ja. Das ist nicht irgendetwas zu jeden Tag tun, jeden Tag irgendwie einen Altar machen und Verehrung der Bücher. Ja. Das ist nichts. Das brauchen wir nicht. Ja. Natürlich, das braucht man nicht, man soll nicht sagen, wir sollen respektieren. Aber das bringt nichts, wenn ich jeden Tag so einen Altar mache, sage ich ja, ganze Tripitaka verehre ich jeden Tag. Es bringt nichts. Das bringt nichts. Es ist okay, ich meine, dann kriminell irgendwas Buch lesen, diese Bücher verehren, ist besser als diese Bücher verehren. Aber das bringt auch nichts. Das bringt nichts. Ja. Aber weißt du, dass wir hören etwas von Buddha, ja, von Dhamma. Und dann ist das, weißt du, dass es gibt zwei Möglichkeiten, unsere Dhamma in unserem Herz zu berühren. Ja. Augen und Ohren. Ja, Augen und Ohren sind sehr wichtig für die Menschen, eine richtige Dhamma zu erkennen. Ja. Augen lesen und hören, ja, immer erklärt etwas. Ja. Und die Augen sollen immer bereit sein, gute Dinge zu sehen. Und Ohren sollen immer bereit sein, gute Dinge zu hören. Und dann ist das, wenn jemand das hört, gute Dinge, Augen lesen die gute Dinge. Und das ist alles, das berührt der ganze Körper, aber es ist ein Zug deiner Wohnstätte im Herzen. Und das ist im Körper, das ist das Herz. Und Herz, ich bleibe dieser. Und das ist das in Bewegung setzen, der Innen. Ich habe gesagt, die Inkubationszeit, es bleibt in Dhamma innen. Und irgendwann kommt raus, sagt er, Lebendiges umzubringen, will ich mich enthalten. Es ist nicht von Buddha. Buddha hat mir nichts gesagt. Er hat nicht gesagt, dass ich das sagen soll. Ich habe selber auch nichts gesagt. Das heißt eigentlich, dieser heißt das, die Sprache des Herzens. Die Sprache des Herzens ist sehr wichtig, aber das soll korrekt sein. Ja? Das sollte korrekt sein. Die Zungensprache muss nicht korrekt sein. Das ist egal, ja? Man redet oft. Aber die Sprache des Herzens soll immer korrekt sein. Wenn er nicht korrekt ist, das ist sehr gefährlich. Ja? Und wenn das mit der Dhamma, es berührt das Herz und in Bewegung setzen, und wenn etwas rauskommt, die Sprache ist immer korrekt. Ja? Das ist immer korrekt. Ich kann lange Zeit das Mundband Zeit lassen. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Man soll sagen, muss ich schnell das sagen? Nein. Ist lassen. Das ist wirklich, dass ich dann diese Dinge soll im Herzen, ist immer viel arbeiten. Viel arbeiten. Wenn der schnell sagt, das wird dann Glaube. Das wird dein Glaube. Es ist nicht gut. wenn etwas hört und Herz berührt, schnell sagt, ja, Glaube wird das. Ja? Und lasst ihnen, das ist, nimmt der Zeit, das Herz nimmt Zeit und irgendwann sagt, jetzt ist das. Das wird dein richtiger Dhamma, richtige Weisheit, Wissen. Ja? Und deshalb ist nicht so schnell. Auch jedes, es ist jede Art von diesen. Ja? Wenn jemand etwas sagt, soll nicht schnell ja sagen, das wird ein Glaube. Glaube bringt immer unheilsame Wirkung. Ja? Wenn jemand, dass jemand glaubt, Aussage, glaubt, das schnell ja gesagt. Ja? Und das ist dann, und deshalb sagt der Jnanapanika Mahathera, dass gewohnheitsmäßig vorschneller bewerten und behandeln, versperrt die neue Erkenntnisquelle. Ja. Das ist nicht so schnell, auch nicht als gewohnheitsmäßig, dass die Dinge tun. Das Herz soll die Zeit nehmen. Mein Herz soll die Zeit nehmen. Ich habe Geduld. Ich kann warten. Ja. Nimm der Zeit, sage ich, oh Herz, nimm der Zeit. Lass den Herz in den Dharma in die Bewegung setzen. Dann sagt irgendwann, ja, das wird irgendwann, ist nicht, da ist diese Aussage hat keine Verbindung mit Zeit und Raum. Keine. Das kann in der Früh sein, Mittag sein, am Abend sein, ganz in der Nacht sein, der Mitternacht sein. Plötzlich sagt, Lebendiges umzubringen, will ich mich enthalten. Es kann hier sein. Das kann irgendwann sein. Das kann auch sogar Flugzeug sein drinnen. Ich werde nicht töten. Ja. Und so kommt das alles. Und so ist das, weißt du, das ist das immer das Herz. Dann ist die richtige Aussage. Richtige Aussage. Aber sehr lange. Das ist so ein Geduld. Ja. Geduldig, das sind warten kann. Das ist eine Gelassenheit dieses. Gelassenheit, etwas geschehen lassen. Ja? Gelassen sein. Ja? Kein Einfluss von vorgefassten Meinungen und Vorurteilen. Gelassenheit, alles etwas frei geschehen lassen. Ja? Der Mensch ist gelassen. Und so ist das, wenn das so weit kommt, dann ist er ein sehr, sehr, sehr sittlicher Mensch. Ja. Und dafür ist Zeit, es ist okay. Ja. Niemand wird schnell die Erleuchtung kriegen, so schnell nicht. Ja. Aber wenn alle Voraussetzungen wirklich erfüllt sind, Erleuchtung hat keine Zeit und keinen Raum, ja, zu entstehen. Aber dafür, die Wartezeit ist lang. Ja, ist okay, wenn jemand wirklich für unnötige Dinge warten muss, ja, das ist das Schade, aber für Nibbana zu warten ist okay, ja, ich kann diesen Leben, nächstes Leben, noch viele, viele Leben warte ich gerne, ja, aber es ist wichtig, ich muss das, die Voraussetzungen wirklich erfüllen, dass ich das, das und das und das, ja. Und diese die Voraussetzungen zu fühlen, das Hiryotap ist notwendig. Komme ich zurück diesen. Und deshalb sagt der Buddha, das ist ein Deva-Dhamma. Ja, es ist Deva-Dhamma, ein göttlicher Prinzipien, ist zwei Prinzipien. Ja. Gut. Lesen wir dann weiter.
Hause hätte angenommen, ein Mann nehme eine lodernde Grasfackel und liefe damit gegen den Wind. Was meinst du, Haushälter, wenn jener Mann jene lodernde Grasfackel nicht schnell losließe, würde jene lodernde Grasfackel nicht seine Hand oder seinen Arm oder einen anderen Teil seines Körpers verbrennen, sodass er sich deswegen den Tod oder tödliches Leid zuziehen würde? Ja, ehrwürdiger Herr. Ebenso Haushälter erwägt ein edler Schüler. Sinnesvergnügen sind vom Erhabenen mit einer Grasfacke verglichen worden. Sie bringen viel Leid und Verzweiflung ein, wobei die Gefahr, die in ihnen steckt, groß ist. Nachdem er dies mit angemessener Weisheit, der Wirklichkeit entsprechend gesehen hat, vermeidet er den Gleichmut, der auf Unterschiedlichkeit beruht, von Unterschiedlichkeit gestützt wird und entfaltet den Gleichmut, der auf Einheit beruht, von Einheit gestützt wird, bei dem das Anhaften an die materiellen Dinge der Welt ganz und gar ohne Rückstände aufhört. Haushälter, angenommen, es gäbe eine Kohlengrube, tiefer als die Größe eines Mannes, voller glühender Kohlen ohne Flamme oder Rauch. Dann käme ein Mann, der leben und nicht sterben wollte, der Glück wollte und vor Schmerz zurückschreckte, und zwei starke Männer ergriffen ihn an beiden Armen und zögen ihn in Richtung jener Kohlengrube. Was meinst du, Haushälter, würde jener Mann seinen Körper drehen und winden? Ja, ehrwürdiger Herr, warum ist das so? Weil jener Mann weiß, dass er, wenn er in jene Kohlengrube fällt, sich deswegen den Tod oder tödliches Leid zuziehen wird. Ebenso, Haushälter, erwägt ein edler Schüler. Sinnesvergnügen sind vom Erhabenen mit einer Kohlengrube verglichen worden. Sie bringen viel Leid und Verzweiflung ein, wobei die Gefahr, die in ihnen steckt, groß ist. Nachdem er dies mit angemessener Weisheit, der Wirklichkeit entsprechend gesehen hat, vermeidet er den Gleichmut, der auf Unterschiedlichkeit beruht, von Unterschiedlichkeit gestützt wird und entfaltet den Gleichmut, der auf Einheit beruht, von Einheit gestützt wird, bei dem das Aufhören, bei dem das Anhaften an die materiellen Dinge der Welt ganz und gar ohne Rückstände aufhört. Haushälter, angenommen, ein Mann träumte von lieblichen Parks, lieblichen Hainen, lieblichen Wiesen und lieblichen Seen. Und beim Aufwachen sehe er nichts davon. Ebenso, Haushälter, erwägt ein edler Schüler. Sinnesvergnügen sind vom Erhabenen mit einem Traum verglichen worden. Sie bringen viel Leid und Verzweiflung ein, wobei die Gefahr, die in ihnen steckt, groß ist. Nachdem er dies mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen hat, vermeidet er den Gleichmut, der auf Unterschiedlichkeit beruht, von Unterschiedlichkeit gestützt wird und entfaltet den Gleichmut, der auf Einheit beruht, von Einheit gestützt wird, bei dem das Anhaften an die materiellen Dinge der Welt ganz und gar ohne Rückstände aufhört. Haushälter, angenommen, ein Mann borgte sich Güte als Leihgabe, eine traumhafte Kutsche und mit Juwelen gut bestückte Ohrringe. Und umgeben von diesen geborgten Gütern ging er zum Marktplatz. Dann würden die Leute sagen, wenn sie ihn sehen, meine Herren, das ist ein reicher Mann, so genießen die Reichen ihren Reichtum. Dann würden die Eigentümer ihre Dinge zurücknehmen, wann immer sie ihn sehen. Was meinst du, Haushälter? Würde das ausreichen, dass der Mann niedergeschlagen sein würde? Ja, er würde er. Warum ist das so? Weil die Eigentümer ihre Dinge zurücknahmen. Ebenso, Haushälter, erwägt ein edler Schüler, Sinnesvergnügen sind vom Erhabenen mit geborgten Gütern verglichen worden. Sie bringen viel Leid und Verzweiflung ein, wobei die Gefahr, die ihnen steckt, groß ist. Nachdem er dies mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen hat, vermeidet er den Gleichmut, der auf Unterschiedlichkeit beruht, von Unterschiedlichkeit gestützt wird und entfaltet den Gleichmut, der auf Einheit beruht, von Einheit gestützt wird, bei dem das Anhaften an die materiellen Dinge der Welt ganz und gar ohne Rückstände aufhört. Haushälter, angenommen, es gäbe einen dichten Hain, nicht weit von einem Dorf oder einer Stadt, in dem es einen Baum voller Früchte gäbe. aber keine seiner Früchte wäre zu Boden gefallen. Dann ging ein Mann, der Früchte benötigte, Früchte suchte, sich auf die Suche nach Früchten machte, und er betrete den Hain und sehe den Baum voller Früchte. Daraufhin dachte er, dieser Baum ist voller Früchte, aber keine seiner Früchte ist zu Boden gefallen. Ich weiß, wie man auf einen Baum klettert. Also will ich auf diesen Baum klettern, so viel von den Früchten essen, wie ich will, und meinen Beutel füllen. Und er tat es. Dann käme ein zweiter Mann, der Früchte benötigte, Früchte suchte, sich auf die Suche nach Früchten machte, und er nehme eine scharfe Axt, und auch er betrete den Hain und sehe jenen Baum voller Früchte. Daraufhin dachte er, dieser Baum ist voller Früchte, aber keine seiner Früchte ist zu Boden gefallen. Ich weiß nicht, wie man auf einen Baum klettert, also will ich diesen Baum an der Wurzel fällen, so viel von den Früchten essen, wie ich will, und meinen Beutel füllen. Und er tat es. Was meinst du, Haushälter, wenn jener erste Mann, der auf den Baum geklettert war, nicht sofort herunterkäme, würde er sich dann nicht, wenn der Baum fiele, die Hand, das Bein oder einen anderen Teil seines Körpers brechen, sodass er sich deswegen den Tod oder tödliches Leid zuziehen würde? Ja, ehrwürdiger Herr. Ebenso, Haushälter, erwägt ein edler Schüler. Sinnesvergnügen sind vom Erhabenen mit einem Obstbaum verglichen worden. Sie bringen viel Leid und Verzweiflung ein, wobei die Gefahr, die ihnen steckt, groß ist. Nachdem er dies mit angemessener Weisheit, der Wirklichkeit entsprechend gesehen hat, vermeidet er den Gleichmut, der auf Unterschiedlichkeit beruht, von Unterschiedlichkeit gestützt wird, und entfaltet den Gleichmut, der auf Einheit beruht, von Einheit gestützt wird, bei dem das Anhaften an die materiellen Dinge der Welt ganz und gar ohne Rückstände aufhört.
Ja, das ist diesen Beispiele gibt, Kamanang Adinava heißt das. Kamanang Adinava. Der folgende Sinnen. Ja. Das verschiedene Beispiele, der Vergleichen sagt über dies und jenes. Und so viel erklärt der Buddha, weil der Mensch immer irgendwie eine Ausrede findet. Und deshalb ist gut, deshalb ist gut, deshalb ist gut. Und, aber dann gibt der Buddha immer wieder, das ist so vergleichbar mit diesen, mit diesen, mit diesen, ja. Und alles, was da gibt, gibt der Buddha. Das kann man an Adino zu zeigen. Und dann sagt der Buddha, wenn der wirklich, wenn jemand mit den vierten Jhanas, die Upekkha, erreicht hat, der betrachtet es anders. Und er ist dann mit dem stillen Geist hat er diese Karma, das ist beseitigt. Und er hat dieses Dukkha nicht mehr. Ja, das erklärt diesen sehr wichtig ist hier, immer wieder die anderen Nivarnas, ja, das ist so, nur gibt auch Vyapada und Dajjagukkhuti und Tinamitta, alles das diesen, ja, aber betont der Buddha immer wieder Karma, es ist sinnlos, es ist so schwer, dieser Mensch ist das, weil er selber sagt, für ihn, das auch schwierigste war dieses, ja, von diesem das frei zu werden. Ja. Und deshalb sagt der Buddha, ist diesen so vergleichbar mit diesen, ja. Immer wieder denkt, das ist gut, das ist gut, aber am Ende ist wieder dein. Ja. Am Ende ist wieder. Und dann ist es genauso wie das Anfang. Denkt immer, es ist so gut, ist das. Am Ende leidet er. Ist immer, so sagt er, es gibt noch ein Beispiel, sagt dieser Hummer, oder wie heißt dieser Die Menschen essen diesen
Hummer.
Ja. Und sie leben in dem Wasser. Das macht so oft, dass ich schmutziges Wasser drinnen. Ja. Die Leute holen die und geht da seinen großen Wasserbehälter rein. Aber es sauberes Wasser. Sehr großen Behälter. Und aber unten machen sie das Feuer. Ja. Sie töten lebendig, ja, das kochen sie. Ja. Sie können nicht dann töten. Ja, lebendig muss man kochen. Und dann ist das, immer wieder denkt diese, oh, das ist so gut, dieses Wasser und alles. Ja. Und, aber langsam, es wird immer heißer und es stirbt. Ja. Und so vergleichbar, das ist diesen Karma. Ja. Und was ist? Auch der Verwenderbeispiel ist, dass da eine Ameise, kleine Ameise, sieht deinen Honigtopf, geht rein, ja, und dann fängt an zu essen, ja, Honig essen. Aber am Ende, Honig ist klebrig und seine Füße, seine diese Dinge, so klein, kann nicht raus, geklebt, aber kann gut essen. Aber Ende stirbt. Und deshalb ist, das sieht man auch, in Honig oder den Sirup drinnen, so viele Ameisen oder da drinnen. Ja. Sie können nicht raus. Die Karma, wenn jemand reingeht, können nicht raus. Es ist nicht so einfach, rauszukommen. Ja. Und einmal kam jemand zu mir, vor vielen Jahren. Er ist in diesem Land, ist ein berühmter Mann. Er kam zu mir. Er gibt auch dieses Beispiel überall in seinen Vorträgen. Und wir haben ein kurzes Gespräch gehabt. Und dann habe ich diesem Beispiel gegeben. Ameisen und Ameisen, der Honigstoff, Ameisen. Und mit diesem, er ist dann zum Buddhismus gekommen. Und er erwähnt überall. Das ist der Mönch, hat mir dieses Beispiel gegeben. So klar ist dieses Beispiel, ja. Dann habe ich angefangen zu denken und diese Sachen, ja. Wie es das wirklich ist. Und in seinem Buch hat er auch geschrieben, er hat viele Bücher geschrieben, diese Vergleichung, das und, Ameisen und Honigdorf, ja, das, ja. Sie läuft, das einfach reingehen, ja, weil das riecht gut, schmeckt gut, ja, und aber vergisst, dass das wirklich erstens klebrig ist, ist kein Kraft rauszukommen. Ja, muss er mit ihnen das wirklich gestorben, sonst nicht. Ja, und leidet. Und deshalb diesem Beispiel, alles ist Wirklichkeit. Der Mensch ist es so schwer, ist das. Es ist normal, dass der Nichterleuchtete in diesen Karma-Welt, dass immer sich bewegt, ja, und leidet. Das ist immer so. Aber es ist langsam mit Dhamma, soll man schon wirklich, mindestens das ist dann erkennen, meine Beine sind nicht so stark genug. Meine Kraft ist nicht so stark genug. Und dieser Honig ist klebrig. Wenn ich reingehe, kann ich nicht rauskommen. Mindestens so vorsichtig. Vorsichtig, langsam und außen und genügend das nehmen und essen. Nicht so reingehen und essen. Das versteht man, was ich meine. Das ist einfach draußen kosten. Ja. Dann ist der Bauch wird voll, das Herz wird nicht leiden. Ja. Und das soll man lernen.
Es ist nicht, vielleicht ein bisschen, was mir jetzt aufgefallen ist, dass diese Wissensklarheit, die man erreichen soll,
ja.
Dann erst kann man wirklich die Sinne so verwenden, wie sie wirklich verwendet gehören. Ansonsten
ja.
Geht das ja nicht.
Ja, das hat die richtig, ja. Die Achtsamkeit und Wissensklarheit müssen zusammenkommen, ja. Das ist richtig. Mein Gebiet muss ich erkennen, wie es wirklich ist, ja. Meine Unwissenheit nicht so stark aktivieren lassen. Ja. Dass die Sachen schon wichtig, das hat die Sampadanya. Ja. Ja, es ist so einfach, dass es ist nicht die Karma-Welt, ja. Die nicht erleuchtete. Es kann nicht das raus. Das muss ja drinnen bleiben, das Karma-Welt. Das ist nicht Ja, es ist, wenn jemand sagt, ja, obwohl ein Mensch alles aufgeben in den Wald geht, ja, es gibt auch dort auch verschiedene Dinge, also wirklich, dass Augen sich freuen, Nase gut riechen, Ohren gut hören, Körper sich gut berühren. Es gibt so viele Dinge, das kann immer anders werden. Ja. Es ist, die ganze Welt ist so. Ja. Es ist nicht nur, das kann zum Beispiel zwei Dinge. In Herbst ein farbiges Blatt runterfallen, das kann dieser ist eigentlich einmal kann ein Faktor der Erleuchtung zu kriegen sein. Aber umgekehrt auch, wenn dieses Blatt geholt und alles runterfallen, das kann auch dann Karma erwecken. Beides ist möglich. Ja, diesem Blatt zu fallen, die Beobachtung, kann einmal das einfach ein Grund zur Erleuchtung zu kriegen. Kann auch ein Grund, dass sich Karma so erwecken. Beides möglich. Ja? Und weil das, wenn das wirklich so, wenn jemand so Sinnensfreude dort lebt und nicht lebt, das beobachtet das, entsteht wirklich ganz andere Wirkung. Das Gleiche. Ja? Und deshalb ist diese verkehrte Richtung gehen ist sehr schnell. Sehr schnell ist. Und weil, obwohl das gut meditiert, gut Samadhi erreicht, es ist keine Garantie. Die Karma ist nicht der Weg, und das alles funktioniert. Deshalb sagt der Buddha, vierten Jhanas, das ist wirklich wichtig, dass alles so runtertragen, dass alles das wirklich. Und da vorher sagt der Buddha, mit Karma, dann gibt es auch Upeka, mit Karma-Welt. Ja, das ist nicht der Wichtigste. Wichtig ist mit den Jhanas, die vierte Jhanas erreicht. Und mit diesen kann das wirklich gewisse Sicherheit kriegen, dass es nicht so schnell rauskommt. Ja. Und weil diese gibt einen festen Boden, der Herz nicht mit diesen Dingen beweglich wird. Der anderen ist Karma-Welt, gibt es auch Upeka. Das gelassen sein. Ja. Das ist aber nicht, das ist keine Garantie. Ja. Und das so, zum Beispiel, ich kann schon gut meditiert alles das Samadhi erreichen. Ja. Und diese Samadhi, zum Beispiel, wenn ich da meditiere, und kann schon gewisse Samadhi erreichen. Es ist aber keine Garantie, dass ich das mein Geist von dem Karma ist nicht erschüttert wird. Ja. Das ist keine Garantie. Aber diesen Garantie ist das, wie der Chatutta ist Garantie. Ja. Deshalb sagt der Buddha vorher, dass die Karma-Welt gibt es auch, aber mit diesen kannst du nicht arbeiten. Und das sollst du auch überwinden und diesen Zustand erreichen. Und dies alles ist eigentlich, er sagt von seinen eigenen Erfahrungen, ist nicht von den Hörensagen. Und er hat nicht von jemandem das gehört und sagt, er hat selber das. Und ist auch interessant. Und er sagt, ich habe auch diese gehabt, aber ich habe gemerkt, dass es nicht richtig ist. Und dann ist diese erreicht, dann habe ich gesehen, das aber geht nicht weiter, das wieder zurück, ja, zu dem Karma. Und deshalb erwähne ich dies hier. Das kannst du auch machen. Ja. Und so ist die Erklärung, dass in Kaman an Adina war. Ja. Und für die Laien ist das Letzte. Kennt dieser Dhanakata, Silakata, Sanghakata? Und dann am Ende, das heißt mit den Laien, wenn der Buddha Dhamma erklärt das Dhanakata. Die Wichtigkeit der Freigebigkeit. Silakata, Wichtigkeit der Sittlichkeit. Dhanakata, Silakata, Saggakata, oder der himmlische Welt, diese Dinge. Und so am Ende sagt Kamanang Adinava. Ja, das ist der Letzte für die Gahapatis. Ja, der Letzte, wie der Buddha erklärt hat. Die letzte Erklärung ist diese. Und dann muss der anders kommen. Und dann, wenn so weit gekommen ist, dann soll Wirklichkeit der Wissen erwecken. Ja? Entsteht der Wissen. Gab es das, ja. Der Leier gemeint. Ja? Ja.
Nachdem er bei eben jener höchsten Achtsamkeit angelangt ist, deren Reinheit auf Gleichmut beruht, erinnert sich dieser edle Schüler an viele frühere Leben. Das heißt an eine Geburt, zwei Geburten, drei Geburten, vier Geburten, fünf Geburten, zehn Geburten, 20 Geburten, 30 Geburten, 40 Geburten, 50 Geburten, 100 Geburten, 1000 Geburten, 100.000 Geburten, viele Äonen, in denen sich das Weltall zusammenzog, viele Äonen, in denen sich das Weltall ausdehnte, viele Äonen, in denen sich das Weltall zusammenzog und ausdehnte. Dort wurde ich so und so genannt, war von solcher Familie, mit solcher Erscheinung. Solche Art war meine Nahrung, so mein Erleben von Glück und Schmerz, so meine Lebensspanne. Und nachdem ich von dort verschieden war, erschien ich woanders wieder. Und auch dort wurde ich so und so genannt, war von solcher Familie, mit solcher Erscheinung, war meine Nahrung solcher Art, so mein Erleben von Glück und Schmerz, so meine Lebensspanne. Und nachdem ich von dort verschieden war, erschien ich hier wieder. So erinnert er sich an viele frühere Leben mit ihren Aspekten und Besonderheiten. Nachdem er bei eben jener höchsten Achtsamkeit angelangt ist, deren Reinheit auf Gleichmut geruht, sieht der edle Schüler mit dem himmlischen Auge, das geläutert und dem menschlichen Überlegen ist, die Wesen sterben und wieder erscheinen, niedrige und hohe, schöne und hässliche, in Glück und Elend. Er versteht, wie die Wesen ihren Handlungen gemäß weiterwandern. Diese geschätzten Wesen, die sich mit Körper, Sprache und Geist übel genommen haben, die die Edlen geschmäht haben, die falsche Ansichten hatten und diesen in ihren Taten Ausdruck verliehen, sind bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in Umständen, die von Entbehrungen geprägt sind, wieder erschienen, an einem unglücklichen Bestimmungsort, in Verderbnis, ja sogar in der Hölle. Aber jene geschätzten Wesen, die sich mit Körper, Sprache und Geist wohlgenommen haben, die die Elend nicht geschmäht haben, die richtige Ansichten hatten und diesen in ihren Taten Ausdruck verliehen, sind bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode an einem glücklichen Bestimmungsort wieder erschienen, ja sogar in der himmlischen Welt. So sieht er mit dem himmlischen Auge, das geläutert und dem menschlichen Überlegen ist, die Wesen sterben und wieder erscheinen. Niedrige und hohe, schöne und hässliche, in Glück und Elend. Und er versteht, wie die Wesen ihren Handlungen gemäß weiterwandern. Nachdem er bei eben jener höchsten Achtsamkeit angelangt ist, deren Reinheit auf Gleichmut beruht, tritt dieser edle Schüler durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft in die Herzensbefreiung, die Befreiung durch Weisheit, die mit der Vernichtung der Triebe triebfrei ist, ein und verweilt darin.
Das ist, jetzt, ja. Das ist die Entwicklungsstufe. Dann. Das ist genau das erklärt, Kamanangadinama. Dann muss das Ende sein. Dann beginnt eigentlich das gehaperte Leben ist beendet. Das heißt, da muss ein Arya-Savaka werden. Und deshalb sagt er, dass der Buddha, wenn jemand so weit gekommen ist, er bleibt nicht als Hausmann oder Hausfrau. Ja? Und dann sollte er wirklich und allen losgelassen zu sich und so ein Leben führen, das ist dann Mönch- und Nonnenleben, das heißt. Und ob du mit Robe oder mit ohne Robe, normalerweise, wenn jemand das so weit gekommen ist, Asavakke Jnana, diesen Trieb, diesen das alles überwunden hat und die Erleuchtung erlangt, das, dann wird dann schon ein Mönch oder ein Nonne, weil sie ist eigentlich, weil sie Wirklichkeit keine Verpflichtungen für den Haushalt oder Hausleben haben, dann brauchen sie nicht dort leben. Dann haben sie eigentlich ein Leben mit Gelassenheit, irgendwo im Kloster oder im Wald leben sie. Ja. Und das ist das, so erklärt der Buddha, dass sich das so weit kommt. Es ist eben wichtig, ist diese Reihenfolge, wie die Hausleuten, ja, ganz andere Reihenfolge ist Wirklichkeit, weil sie das alles nicht so schnell und überwinden können, viele Dinge. Und deshalb sagt der Bruder Jassen, über diese und diese und diese und diese und diesen, dann kannst du so weit kommen. Ja. Und das Himmels, das erklärt auch Bruder hier, dass das himmlische Leben sich so wichtig ist. Ja. Und dann kam man an Adinava. Und dann sagt der Buddha, erstens ist das Pubbenivasanusudhinyana und dann kommt dann der Chuttiupadhinyana und der Asavakkhinyana. Diese drei Jnanas entstehen und dann ist beendet der Samsara. Und am Ende erklärt der Buddha das auch noch etwas.
An dieser Stelle, Haushälter, ist das Abschneiden von Geschäftigkeiten in der Disziplin des Edlen vollständig, ja, und in jeder Hinsicht erlangt worden. Was meinst du, Haushälter, erkennst du in dir selbst irgendein Abschneiden von Geschäftigkeiten, wie dieses Abschneiden von Geschäftigkeiten in der Disziplin des Edlen, wenn es vollständig und in jeder Hinsicht erlangt worden ist?
Das ist eine sehr schöne Frage, ist das. Es ist sagt, dass ich weiß nicht, ob du da so weit bist. Spürst du da so etwas? Und er ist sehr, sehr freundlich, sehr liebvoll, diese Diskussion. Und er sagt nicht, du bist nicht, du hast gar nicht diesen Dingen, bitte. Du kannst nicht so arrogant sein, er sagt mir. Nein, er sagt, ich habe viele Dinge erklärt. Und dann spürst du das wirklich so etwas? Ja. Und dann sagt er, Antwort gibt.
Ehrwürdiger Herr, wer bin ich, dass ich in irgendein Abschneiden von Geschäftigkeiten vollständig und in jeder Hinsicht wie das in der Disziplin des Edlen besitzen könnte. In der Tat, ehrwürdiger Herr, bin ich weit von jenen Abschneiden von Geschäftigkeit in der Disziplin des Edlen, wenn es vollständig und in jeder Hinsicht erlangt worden ist, entfernt. Denn, ehrwürdiger Herr, obwohl die Wandermönche anderer Sekten keine Vollblutmönche sind, bildeten wir uns ein, sie seien Vollblutmönche. Obwohl sie keine Vollblutmönche sind, gaben wir ihnen das Essen von Vollblutmönchen. Obwohl sie keine Vollblutmönche sind, setzten wir sie an die Stelle von Vollblutmönchen. Aber obwohl die Bhikkhus Vollblutmönche sind, bildeten wir uns ein, sie seien keine Vollblutmönche. Obwohl sie Vollblutmönche sind, gaben wir ihnen das Essen jener, die keine Vollblutmönche sind. Obwohl sie Vollblutmönche sind, setzten wir sie an die Stelle jener, die keine Vollblutmönche sind. Aber jetzt, ehrwürdiger Herr, weil die Wandermönche anderer Sekten keine Vollblutmönche sind, werden wir verstehen, dass sie keine Vollblutmönche sind. Weil sie keine Vollblutmönche sind, werden wir ihnen das Essen jener, die keine Vollblutmönche sind, geben. Weil sie keine Vollblutmönche sind, werden wir sie an die Stelle jener, die keine Vollblutmönche sind, setzen. Aber weil die Bhikkhus Vollblutmönche sind, werden wir verstehen, dass sie Vollblutmönche sind. Weil sie Vollblutmönche sind, werden wir ihnen das Essen von Vollblutmönchen geben. Weil sie Vollblutmönche sind, werden wir sie an die Stelle von Vollblutmönchen setzen. Ehrwürdiger Herr, der Erhabene hat in mir Liebe für die Mönche. Zuversicht in Bezug auf die Mönche, Respekt vor den Mönchen erweckt. Großartig, Meister Gotama. Großartig, Meister Gotama. Der Dhamma ist von Meister Gotama auf vielfältige Weise klar gemacht worden, so als ob Ungestürztes aufgerichtet, Verborgenes enthüllt, einem Verirrten den Weg gezeigt oder in der Dunkelheit eine Lampe gehalten hätte, damit die Sehenden die Dinge erkennen können. Ich nehme Zuflucht zu Meister Gotama und zum Dhamma und zur Sangha der Bhikkhus. Möge Meister Gotama mich von heute an als Leitanhänger, der zu lebenslang Zuflucht genommen hat, annehmen.
Tak. Dann sagt er, ich habe, jetzt verstehe ich, dass wer richtig ist, wer ist falsch, ist das einfach so. Ja. So lange habe ich gedacht, dies und jenes, der Haben hat mir das also erklärt und sagt eigentlich, dieser, das großartig sagt, ich danke dir. Das heutige Welt sagt, ich danke dir, dass du das so schon erklärt hast. Ja. Aber es ist nicht nur das, ich möchte bei dir bleiben. Ja, und Sangha als ein Mitglied des Sangha werden. Und ich möchte da mal folgen. Und dann kannst du mich als jetzt, ab jetzt ist ein Upasaka bezeichnen, Upasaka, ja. Oder, ja. Und das ist diese Geschichte. Er sagt selber, der Buddha hat nicht gesagt, du hast jetzt erkannt, was der richtig oder was falsch ist. Er sagt selber, ich weiß das jetzt ja. Ich habe viele gedacht, der weiß besser. Aber jetzt weiß ich, dass sie das nicht wissen ist. Ja. Und er spricht ja nicht. Er sagt, ich habe das erkannt jetzt. Ja. Deine Erklärung ja, verstehst, was der richtige ist, was der falsch ist. Ja. Und wen unterstützen soll. Oder? Das werde ich jetzt tun. Ja. Und das habe ich jetzt eigentlich eine Passade entstanden. Passade heißt eigentlich, ich habe früher nicht den Mönche, der buddhistische Mönche oder deine Anhänger gerne gehabt. Jetzt habe ich es jetzt. Ja. Jetzt liebe ich diese, deine Schüler und deine Lehrer. Und so erklärt er aber seine eigene Erklärung. Manchmal ist das Ende sagt, oder nein, so darf du nicht sagen. Es gibt einige Stellen. Jemand hat so gesagt, sagt, Buddha sagt, nein. So darf nicht das sagen. Ja. Sie sollen auch, da musst du auch weiterhin unterstützen, diese Mönche. Ja. Und sie suchen auch etwas Richtiges. Ja. Ich habe nichts gefunden. Und ihr sollt das wirklich nicht das sagen, nein, wir geben kein Essen, nichts anderes. Ja. Und sogar manchmal hat der Buddha, es kommt diese Lehrrede auch irgendwann, der Buddha sagt, er sagt, ich will bei dir bleiben. Sagt er, nein, mit diesen Konzepten kannst du nicht bei mir bleiben. Ich gehe nie dorthin, ja, ich komme nur zu dir, sagt der Buddha nicht. Wenn du versprichst, dass du immer weiter in diesen Mönchen auch unterstützt und essen gehst, dann kannst du bei mir bleiben. So gibt es auch einige Lehrreden. Ja. Wie der Buddha ist mit den Menschen redet, er wollte nicht eigentlich die Anhänger mit materieller Unterstützung gewinnen. Das wollte er nicht. Ja, hat keine bestimmten Menschen das wirklich. Wie gab es schon Anatta Pindikon und diese Leute. Aber normalerweise, er hat keine Verbindung gehabt mit persönlichen Menschen. Das hat er nicht. Er hat so freundschaftlich mit Menschen gesprochen, aber nicht so, für mich ist sehr wichtig, ja, ich muss mit ihm arbeiten und so weiter. Sagt der Buddha, sagt, nein, das braucht ihr nicht. Ja? Ihr sollt den Dhamma, Verbindung mit Dhamma haben, aber nicht die Verbindung mit Materie. Mit der Materieverbindung braucht ihr nicht. Natürlich, die sollen das tun, aber nicht deshalb die Verbindung schaffen. Soll immer mit Dhamma die Verbindung schaffen. Das heißt, Verbindung durch den Dhamma, aber nicht wegen der materiellen Unterstützung. Ja, das nicht.
Das ist auch Personenkult.
Ja, Personenkult. Nein, das auch ja, nicht. Und wichtig ist, dass nicht abhängig werden von jemandem, von materieller Ebene. Sagt er, nein, das sollte nicht. Ja. Und er sagt, wegen des Essens sollt ihr nie irgendein sollte nicht getadelt werden. Ja. Das heißt, wir, so, wenn mal jemand sagt, ich gebe kein Essen, ich gebe euch kein Essen, sagt der Buddha, zu dieser Aussage sollt ihr nicht entstehen lassen. Das heißt, wenn wir abhängig sind von Leuten, dann sagen sie, wir geben kein Essen. Dann sind wir wirklich abhängig von diesen. Sagt er, nein, das sollt ihr nicht. So, diese Aussage nicht entstehen lassen. Ja? Niemand soll das sagen. Ja? Sagen, nein, das ist das. Er sagt immer, solange ihr das eigentlich drei Roben und Almosenschalen habt, wird nie nirgendwo der Hunger, der hungrig. Ja. Und, aber ist manchmal Essen, kein Essen kriegt, dann sollt ihr Freude als Essen nehmen. Ja. Das ist einfach Freude, mit damals schon Freude als Essen. Nehmen, ja. Und so gibt es auch, das sind, gab es diese Lehrrede, was der Buddha unter einem Baum sieht, oder hier, diese Lehrrede, oder? Er hat kein Essen gekriegt. Und dann ist das, er saß am Baum und dann ein anderer Askete kommt und fragt er, hast du kein Essen? Sagt er, doch, ich habe ein Essen. Was denn? Ja, auf der Dhamma entstand Freude, nehme ich es als Nahrung. Ja? Das ist genug für mich. Ja. Und das ist so. Und so, viele verschiedene Stellen sagt er, es gibt auch Nikroda, ein junger Mann, Dhamma erklärt, ein Gespräch gehabt mit dem Buddha. Am Ende wollte er hat nichts gesagt, aber er hat so der Mimik gezeigt, ah, ich möchte beim Buddha bleiben. Sagt der Buddha, oh Nikroda, ich habe nicht Dhamma erklärt, der Jünger zu werden. Das ist nicht meine. Deine Kultur soll deine Kultur sein, dein Dhamma soll Dhamma sein. Ich habe nur erklärt, es gibt auch schädliche Dinge in deiner Kultur, diese zum Korrigieren habe ich Dhamma erklärt. Ja. Es gibt eine Stelle, der Buddha, der so immer wieder den Menschen Freiheit gegeben hat. Und er wollte nicht den Jünger zu gewinnen, hat er nicht. Er sagt da, direkt, ich erkläre damals, Jünger zu werden. Das ist nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Und ich möchte den Menschen wirklich und damals wirklich ersten Freude, Gelassenheit, Weisheit und Nibbana erreichen. Das, deshalb erkläre ich damals. Und wenn jemand Nibbana erreicht hat, ja, und dann ist das sowieso, es ist keine, ich brauche diese Menschen brauche ich auch nicht. Wozu? Ja. Und so ist das eigentlich dann die Erklärung von Buddha. Diese Freiheit ist eine außergewöhnliche Wirklichkeit, wie der Buddha das alles erklärt, mit Menschen arbeiten. Ja. Und er sagt auch Menschen, nie abhängig werden. Nie sollt ihr abhängig werden. Von niemandem sollt ihr abhängig werden. Ja. Und Dhamma ist das als Schutzfaktor eben. Und mit dem, deshalb sagt er, wenn ihr mit Dhamma lebt, ist das ganze Leben gesichert. Überall. Ja. Überall ist das so. Ich meine, wenn jemand sagt, an diesem und diesem Land, wenn du gehst, kriegst du kein Essen. Ja. Und deshalb gehen wir nicht dorthin. Sagt der Buddha auch, nicht dorthin gehen. Ja. Das braucht er nicht. Es gibt auch Punna, Sunaparantaka. Und Sunaparantaka heißt eigentlich, Sunna heißt, keine Bäume gibt. Das sollte dann diesen Gebiet gekommen sind, das heutige Mittel-East, ja. Diesem Gebiet gekommener Mönch, ja. Und dann, er war beim Buddha und Mönch geworden, er wollte zurückgehen. Und dann sagt der Buddha, die Menschen sind schon sehr, sie haben kein Dhamma, sie werden sehr, sehr so grauslich sein. Und dann erklärt er, und dann sagt, wenn, der Buddha erklärt den anderen das so, aber sie werden schimpfen, aber nicht geschlagen. Und so erklärt. Am Ende sagt, ah, du bist fähig, dorthin zu gehen, kannst du gehen. Ja. Und so ist dann so schon eine Geschichte. Der Buddha sagt, manche Gebiete sagt der Buddha, ihr sollt nicht dorthin gehen. Das braucht nicht dorthin gehen. Ja, es ist nicht notwendig. Und manche ist das, die Mönche sind dorthin gegangen, Probleme gehabt, zurückgekehrt, sagt er, diese Übung machen, dorthin gehen wieder. Ja. Manche sagt, ja, das passt nicht so weit, das kann ich hier bleiben. Ja. Manche, das sagt der Buddha, wenn jemand sagt, du sollst nach Hause gehen, und der Buddha sagt, ja, warum soll du nach Hause gehen? Deshalb, ich erkläre es andere Übung. Dann hat der andere Übung gemacht, dann ist es geblieben. So viele Geschichten gibt. So viele. Das heißt, hinter diesen vier edlen Wahrheiten gibt es auch noch viele, viele verschiedene Wahrheiten. Ja, Wahrheiten heißt Geschichten, ja, sage ich das. Ja. So schöne Geschichten gibt es. Wie der Buddha wirklich als erleuchteter Mensch arbeitet. Sagt er, erleuchteter Mensch arbeitet. Wunderschöne Dinge gibt es. Ja. Und es wirklich, manche Dinge sind. Es ist, man kann nicht glauben, wie der Buddha das gemacht hat. Ja. Und solche Geschichten gibt es.